So, okay, ja, schönen guten Abend zu unserem ersten Podcast. Schön, dass ihr da seid.
Hallo Markus.
Hallo
Wir
Marco.
fangen mal zunächst mal ganz locker an. Wie war eure Woche? Fang doch einfach mal an. Martina, ich sehe dich da oben in der Mitte. Wie war es für
Ja.
dich?
Ja, die Woche war anstrengend, habe zurzeit viel zu tun und ja, freue mich aber trotzdem heute mal. Bin ganz gespannt, wie das heute wird.
Okay, das heißt, du bist fortbildungstechnisch unterwegs?
Ja, bin ich sozusagen. Wir haben morgen noch einen halben Tag, dann fahren wir anschließend nach Rostock, haben dann dort ein ganzes Tagesseminar und nächste Woche geht es weiter nach Leipzig und Bautzen. Also viel unterwegs im Moment.
Okay, das heißt, ihr macht da was für Lehrer oder für Sozialarbeiter?
Ja, also für Lehrer, ne, das ist ausschließlich für Lehrer. Also jetzt, wenn wir nach Rostock fahren, da sind wir dann am beruflichen Kompetenzzentrum, das ist dann für Berufsschullehrer. Das ist eine Workshop-Reihe, die geht über 6 Termine sozusagen. Und die anderen Termine dann, zum Beispiel Leipzig, ist praktisch dann ein Lehrer aller Couleur sozusagen, die werden dann zusammenfinden und in Bautzen genauso. Das sozusagen über den Bildungsserver ausgeschrieben.
Okay, und spielt da unser Hauptthema auch eine Rolle, also narzisstische Kinder und Jugendliche in der Schule oder eher
Ja,
weniger?
also genau, also Kinder und Jugendliche, das hatten wir jetzt. Jetzt haben wir in der nächsten Woche, da geht es dann darum, um unsere eigenen Anteile. Da geht es um unsere eigenen roten Knöpfe. Und da sind die Persönlichkeitsstile dann praktisch der Erwachsenen, der Fachkräfte sozusagen. Genau,
Ja,
Thema.
klingt gut. Muss ja auch sein, dass man sich
Ja.
beide Seiten anguckt. Da können wir ja nächstes Mal, wenn wir uns treffen, darüber reflektieren. Bin ich gespannt. Ja.
Auf jeden Fall.
Sehr schön. André, was macht dein Berufsalltag gerade?
Ja, momentan ist es sehr, sehr spannend. Ich arbeite ja in einer Reha-Maßnahme, in einer Reha-berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme in Köln. Ich habe so das Gefühl, meine werden gerade erwachsen. Das ist manchmal sehr herausfordernd. Wir haben gerade momentan so eine heiße Praktikumsphase, da geht es ums Bewerben. Und ich habe so das Gefühl, einige haben gerade so die ersten Male ihrer Aha-Erlebnisse und werden auch richtig gefordert. Einige sind davon erschrocken, einige sind sehr erfreut darüber. Also es ist momentan total spannend, aber diese Spannung, die ist auch in jeder Ecke zu spüren, ob bei mir oder bei den Teilnehmern.
Okay, gut. Gut, jetzt meine einer zuletzt. Bei uns beginnt jetzt langsam so die Prüfungsphase, obwohl wir ja noch also quasi am Anfang des Schuljahres sind. Der Anfangsrhythmus ist gefunden mit Beginn des letzten Schuljahres. Da gibt es ja erwartungsgemäß immer mal ein paar mehr Probleme, ein paar weniger, was ja auch ein bisschen was mit unserem Thema heute zu tun haben wird. Im Prinzip läuft es aber im Moment ganz gut und ruhig. Genau, ich würde heute ja gerne euch zum Thema Narzissmus ein bisschen befragen und möchte mich da ein bisschen mit euch austauschen. Nun wisst ihr ja, dass Narzissmus ja in aller Munde ist. Der Begriff wird ja inflationär auch benutzt. Es gibt sehr, sehr viele Veröffentlichungen zum Thema Narzissmus und zwar in allen Bereichen. Narzissmus in der Partnerschaft, Narzissmus im Umgang mit Chefs, ja, dann gibt es Narzissmus bei Kindern und Jugendlichen. Und da ist natürlich die Gratwanderung sehr schwierig, ja, weil der Begriff natürlich so ein bisschen negativ auch konnotiert ist. Wie sind da eure Erfahrungen? Wie geht ihr mit dem Begriff um in eurer Praxis und wie gehen eure Kolleginnen und Kollegen damit um?
Ja, würde ich gleich mal starten. Also das ist wirklich ein großes Thema, wenn über Narzissmus gesprochen wird. Da wir ja auch mal wenig Zeit haben, also lege ich darauf dann immer schon gleich großen Wert, um das zu erklären und sage eben auch Narzissmus. Also es gibt einen gesunden Narzissmus. Ne? Also wir sind alle irgendwo narzisstisch und haben natürlich narzisstische Anteile, die auch wichtig sind. Ne, und die auch gut sind, die wir auch sogar brauchen, um uns abzugrenzen, um auch an uns zu denken. Das vermittle ich also immer so gleich am Anfang, weil immer jeder sagt, also Narzisst bin ich nicht. Ne? Also das möchte keiner sein, weil jeder denkt an Trump, an Putin. Und das ist dann immer natürlich dann so, dass die Leute ja sehr erschrocken sind, wenn sie das Gefühl haben, sie könnten narzisstisch sein. Das lehnen sie also ab. Also man muss da immer erst ein bisschen Aufklärungsarbeit eben betreiben, damit die sich überhaupt darauf einlassen können. Das ist so
Ja,
meine.
das finde ich auch so. Wie siehst du es, André?
Ja, ich muss dabei bei diesem Thema immer so ein bisschen schmunzeln, ne? Also das ist ja aus zwei Warten gedacht. So, wenn ich mich als Hobbybergsteiger so da mal Revue passieren lasse, wo ich mich da auf welchen Berghütten rumtreibe und dann die Bergsteiger neben mir höre, die gefühlt schon alle den K2 und den Himalaya bestiegen haben und dieser 3000er, den man gerade in Angriff nimmt, an Lächerlichkeit kaum zu überbieten ist. Das ist ja auch Wahnsinn, was da auf so einen Berghütten abgeht. Ne? Also das nur so in dieser Hobbyvariante, wo uns dieses Thema immer wieder unterkommt oder mir. Und natürlich stellt sich diese narzisstischen Tendenzen ja bei den einzelnen Jugendlichen als wahnsinnig anstrengend einfach hervor. Da gibt es, ob das im Unterricht ist, ob das beim Bewerbungsschreiben ist. Ne? Also oder so an Überheblichkeit, da muss, also was ich da schon erlebt habe in den letzten 14 Jahren, das ist unglaublich. Und da fällt einem wirklich mal oft nichts mehr zu ein. Da ist man wirklich mal sprachlos. Ja. Und dann die beliebten Kollegen, weil das Thema ja auch gerade schon mal angesprochen wurde, diese Teamsitzung mit, pass mal auf, Kollege, ne, wenn die Sätze schon beginnen. Oder ja, das haben wir schon immer so gemacht. Pass mal auf, ich mache das hier seit 20 Jahren. Ja, aber wer bist du, dass du hier mir sowas erzählen möchtest, ne? Sobald man mit einer neuen Idee reinkommt. Und ja, das ist einfach wahnsinnig anstrengend, meine persönliche Empfindung.
Ja, gehe ich mit. Und da wir ja mit dem Begriff ja auch ein bisschen bekannt sind, gehen wir natürlich auch mit dem Begriff ein bisschen da mit der Brille da durch die Welt, durch die Berufswelt. Und da es jetzt um den Begriff geht, es gibt so ein paar Kriterien, die da klinisch relevant sind. Ja, da gibt es so diese Klassiker aus dem ICD, aus der ICD-10 und DSM-5. Das ist also quasi Kritik. Also eine Überempfindlichkeit bezüglich Kritik, eine Art Selbstdarstellung ist da mit drin. In gesunder Ausprägung ist Charisma mit drin, in narzisstischen Tendenzen. Es gibt eine Tendenz zur Abwertung, um sich über andere zu erheben. Und wie Martina, du schon gesagt hast, ich erlebe das auch, dass es natürlich eine gesunde Form dieses Bildes gibt. Und da haben Oldham und Morris, ja, die haben DSM-3 mitgearbeitet haben. Ein schönes Buch geschrieben, das heißt Ihr Persönlichkeitsporträt. Und haben die quasi das Phänomen als Spektrumsphänomen definiert und quasi abgestuft. Ja, also wir haben auf der einen Seite die 100% narzisstische Persönlichkeitsstörung, mittig vielleicht so eine Art selbstbewusster Persönlichkeitsstil. Ja, und weiter runter haben wir eine Facette oder eine Tendenz. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, da die Unterscheidung auch ein bisschen zu treffen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich da unterscheide, auch jetzt in meinen Fortbildungen zwischen selbstbewusst und narzisstisch, sind die Leute da einfach offen dafür, um
Cool.
sich mit dem Gesamtkonstrukt da auseinanderzusetzen. Ne?
Dem kann ich absolut nur zustimmen. Das ist bei meinen ebenfalls so.
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man mit jemandem um? Genau, Selbstreflexion war ja ein Punkt, worüber wir auch noch sprechen wollten. Wir alle haben natürlich entsprechende Anteile, sonst säßen wir zum einen nicht hier, zum anderen wären wir beruflich jetzt nicht dort, wo wir sind und hätten nicht die eine oder andere Ressource auch schon gewinnbringend eingesetzt. Ja. Jetzt ist halt die Frage auch, was glaubt ihr, wie sehr sollte man sich als Fachkraft mit diesem Thema überhaupt auseinandersetzen und wenn ja, warum?
Mit dem
Wer
Thema
möchte?
Narzissmus. Ja, naja,
Ja.
ich denke, das ist natürlich ganz wichtig, weil, ja, also erstmal meine Selbstreflexion ist wichtig zu wissen, warum reagiere ich denn in bestimmten Situationen so, ne, und nicht anders, ne? Und warum kann ich das so schlecht ändern auch, ne? Auch wenn ich es vom Kopf her weiß. Also ich finde es wichtig, wenn man selber sozusagen über sich Bescheid weiß, weil man dann eben auch ja, weiß, was einen triggert, ne? Was einen sozusagen anspricht. Und ja, und man kann dann auch vielleicht mit sich selber auch ein bisschen gnädiger umgehen, indem man sagt, ja, das ist sozusagen meine narzisstische Seite, daran arbeite ich, ich kenne die, ich weiß auch, dass die, wenn die rauskommt, eben, dass ich dann so und so reagiere, ne? Und versuche eben damit zu arbeiten, ne? Und dann natürlich Klar, also auch Verletzungen, die ja dann entstehen aufgrund von meinen narzisstischen Anteilen, kann ich dann natürlich auch, wenn ich es schaffe, selbstreflexiv zu sein, eben ja, weniger annehmen. Ne? Muss dann also nicht betroffen sein. Kann souveräner.
Was sind denn Vorteile für dich beruflicherseits, wenn du von einem mittleren Ausprägungsniveau ausgehst, bezüglich jetzt zum Beispiel deiner Veranstaltungen? Also wir stufen mal ab, deine selbstbewusste Seite. Was sind da Vorteile für dich?
Also die Vorteile sind sozusagen, dass ich, wenn ich sozusagen, ich weiß, was ich kann und was ich will, sozusagen. Und das habe ich also aber auch erst in der Zeit gelernt. Also ich bin jetzt über 10 Jahre dabei. Also das gab dann eben auch Zeiten, wo man mich aus dem Konzept bringen konnte, wo ich dann sozusagen Kritik eben ja auch sehr, sehr ernst genommen habe, also in Hinsicht von übel genommen, ne, und versucht hinterher eben zu sagen, ja, die spinnt doch, ne, so, das ist so nicht, ne, und dann aber sozusagen überlegt, doch, also da ist was dran, das kann man auch irgendwie anders sehen, ne, so, und das war es für mich sozusagen jetzt wichtig, dass ich zum Beispiel jetzt, wenn wir zu den Berufsschullehrern fahren, Berufsschullehrer in der Weiterbildung sind die schwierigsten Kunden. Die wir haben. Die sind sehr schwierig. Die sind, was ich auch oft verstehen kann, weil diese Lehrer häufig also auch wirklich mit Menschen zu tun haben, die keiner mehr will. Und die sozusagen eben dort eben auch sehr auf eine sehr große Problematik treffen und oft auch sehr alleine gelassen werden mit all diesen Dingen, kann ich das gut verstehen, dass da so ein großes Schutzschild ist, ne? Dass die dann sagen, na, was wollen Sie mir denn jetzt noch erzählen? Ne? Also ich bin hier sozusagen an der Front und das schon seit ewigen Zeiten und das ist dann für mich, das erstmal auch zu verstehen für mich und dann eben zu sagen, okay, ich bin da, also wir machen diese Veranstaltung, weil ich sie unterstützen möchte. Ja, ich möchte sie unterstützen. Ich mache ihnen Angebote, ne? Die können passen, müssen aber nicht. Ne? Also ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich weiß es auch nicht. Ne? Und das sozusagen ist für mich dann, auf diesem Feld kann ich mich dann immer wieder zurückziehen, ne? Und kann dann auch ruhig bleiben. Ne? Und nicht jetzt, wenn jemand dann, ja, gerade so. Mit solcher Thematik, wenn wir dann praktisch über Persönlichkeitsstile sprechen, kommt es ja eben auch oft vor, dass sie dann ja so eine Abwehrhaltung, in so eine Abwehrhaltung gehen, ne? Und dann quatschen die einfach oder weiß ich nicht, ne? Das, im Grunde verhalten sie sich dann wie ihre Schüler. Und
Das
das ist.
heißt, du triggerst dann die gewissermaßen in ihren
Ja.
narzisstischen ja,
Den Eindruck
Kontext.
habe ich, genau. Und dann gehe ich echt, dann sage ich auch, dann sage ich zum Beispiel auch, weil ich sehe gerade, Sie beide haben da bestimmt was Wichtiges noch zu erzählen. Wir können auch noch einen Moment warten. Ja, also
Das
das
finde
finde
ich ja
ich.
gut. Da bedienst du ja geradezu die Bedürfnisebene, weil in dem
Ja.
Moment, wo der Narzissmus-Trigger gesetzt ist, möchte die Person natürlich anerkannt und wertgeschätzt werden. Ja? Also machst du intuitiv da was draus.
Also ich
Und
mache
hast
das
du.
nicht intuitiv, ich mache das bewusst. Es ist eine bewusste Entscheidung. Also weil ich weiß, dass ich sie trigger und gehe dann sozusagen drauf ein, ohne dass ich jetzt sage, also jetzt können Sie jetzt mal bitte hier aufhören zu reden, das ist respektlos sozusagen mir gegenüber, das mache ich nicht, sondern ich sage dann ganz bewusst, ich sehe gerade, Sie haben sicher noch ganz viel zu erzählen. Wir können auch gerne noch einen Moment warten, wenn es so wichtig ist. Ich denke, das wäre eine ganz gute Idee. Und dann
Das,
gucken sie meistens.
da hätten wir ja schon mal eine Strategie gewissermaßen, das also füttern. Rainer Sachse sagt ja auch, oft ist er ein Narzissmus-Experte, füttern, füttern, füttern. Ja? Narzissten können nie genug gefüttert werden. So ein paar Häppchen hinschmeißen wäre ja schon mal eine Strategie, um dann quasi fortführend ein bisschen konfrontativ in Anführungszeichen dann weiterzugehen im Thema. Wie siehst du
Aber
das, André? Was hast du für Vorteile bezüglich deines selbstbewussten bis hin zu narzisstischen Anteils beruflich?
ja, es ist spannend, dass du mich das gerade so mit so einem Lächeln fragst. Ne? Wir kennen uns ja jetzt nun beide auch schon ein paar Tage. Und es ist das Beste, was mir passieren konnte, dass ich im Rahmen der Weiterbildung zum Schemapädagogen bei dir mich für dieses Thema geöffnet habe, interessiert habe. Das hat meine Selbstreflexion so weit nach vorne getrieben. Ja, es ist wahnsinnig spannend, an sich selbst zu beobachten, wie man sich über die Jahre verändern kann, wenn man es zulässt. Ich bin heute im Vergleich vor 10 Jahren viel, viel entspannter, weil ich selbst auch nicht mehr unter diesem ständigen, ja, Schema Anspruchshaltung, Grandiosität umherhüpfe. Denn seitdem unterrichtet sich das viel, viel entspannter. Ja, und das spürt auch mein Gegenüber. Also, dass ich wesentlich gechillter und angenehmer heutzutage umgänglicher bin. In Konfliktsituationen zeigt sich dies, dass es sich lohnt, die Zündschnur auch mal etwas länger zu lassen, nicht ständig irgendwelche Machtkämpfe austragen zu müssen. Ja, das war die wichtigste Erkenntnis. Früher war ich ein Typ, der immer gesagt hat, ich kann gar nicht verstehen, dass der 5 Minuten zu spät zu meinem Unterricht kommt, weil ich mache doch den, auf Deutsch gesagt, geilsten Unterricht der Welt. Warum kommt der nicht pünktlich? Das konnte ich nicht verstehen. Ich sitze abends da, überlege mir die schönsten Methoden, wie ich die methodisch, didaktisch bekomme. Und was passiert? Der kommt 5 Minuten zu spät. Das konnte ich gar nicht verstehen. Ja, und also da bin ich schon lange von weg. Ne? Sowas werte ich jetzt dann nicht mehr gleich aus, sondern in einem ruhigen Gespräch unter 4 Augen. Ja, und da steige ich auf gar keinen Fall ein, wenn ich merke, bei mir selbst löst das gerade was aus. Das ist für mich so eine selbstentwickelte Strategie geworden, dass ich gesagt habe, nee, jetzt merkst du gerade, wie du selbst getriggert wirst. Da warte mal so ganz schön, bis du wieder in dem gesunden Erwachsenenmodus bist, um das dann mit deinem Gegenüber zu kommunizieren. Und seitdem ich das praktiziere, geht es mir einfach viel, viel besser. Ich kann mehr lachen, ich kann mehr aufnehmen, ich bin viel, viel kritikfähiger, ja. Und ich mache mir immer bewusst, dass es überhaupt nichts mit mir als Person zu tun hat, sondern nur mit einem Anteil von mir. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis.
Da hast du
Also,
ja jetzt schon zwei Methoden schon mit einfließen lassen, die im Umgang mit narzisstischen Kindern und Jugendlichen gewinnbringend sein können. Zum einen ist es der innere Abstand, sich selbst zu spüren, eigene Trigger wahrzunehmen, Abstand zu nehmen vom Geschehen. Daraus ableitend eine gechilltere Außenwirkung zu erzielen. Das wirkt natürlich auch auf das Gegenüber. Ja, wir machen kurz noch den Bogen zu den Vorteilen. Also ich stehe gerne vorne, also jetzt bezüglich meines Berufsfeldes an der Tafel. Und früher habe ich auch unglaublich viel Frontalunterricht gemacht und die ja, Aufmerksamkeit zu lange strapaziert von meinen Schülerinnen und habe lange, wirklich lange gebraucht, um zu verstehen, dass das einfach eine Einbahnstraße auch war, didaktisch und methodisch. Und heute kann ich das dann auch besser reflektieren, zum einen. Und das strahlt natürlich auch was anderes aus auf meine Zuhörerschaft. Ne? Jetzt lasst uns mal kurz auf den Umgang jetzt mit unserer Hauptklientel zu sprechen kommen. Ein paar Methoden haben wir schon genannt. Welche Methoden würdet ihr im Allgemeinen denn noch empfehlen zum Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen, Tests, also Psychospielen, Images, so Provokationen, ne? Also zu spät kommen, regelmäßig zu spät kommen, dann den Ablauf stören, jemanden verbessern, ja, und sich ein bisschen betteln. Was habt ihr da für Ideen, für
also
Tipps
wenn ich
für
da
unsere
einfach mal
Zuhörerschaft?
gleich mal
Ja.
einsteigen darf. Also meines Erachtens nach ist eines der wichtigsten Punkte, die man immer wieder sich klar machen muss, man muss seinem Gegenüber, gerade gegenüber narzisstischer Tendenzen, demjenigen die Möglichkeit geben, aus einem Konflikt herauszukommen, ohne sein Gesicht zu verlieren. Das ist das A und O. Sobald derjenige das Gefühl hat, dass das nicht der Fall ist, dass er bloßgestellt wird vor der Gruppe, dass er sein Ansehen verliert, eskaliert die Geschichte. Das ist ein Erfahrungswert, den ich nach 14 Jahren berufsvorbereitender Bildungsmaßnahme im Umgang mit Kindern und Jugendlichen tatsächlich rückmelden kann. Wenn man sich das bewusst macht und das beherzigt, hat man 40%, allein dann schon 40% weniger Konflikte. Und da bietet sich zum Beispiel so eine Hell or Heaven-Methode an. Ja, wo man ganz hervorragend aus dieser Situation rauskommen kann. Hell or Heaven ist was ganz, ganz Spannendes. Kann ich gerne ja beim nächsten Podcast mal was dazu sagen, die Methode mal vorstellen, vielleicht auch mit einem kleinen Rollenspiel mit euch, wenn ihr Lust habt.
Klingt gut, ja. Dankeschön. Was hast du für Ideen, Martina?
Ja, also da gibt es wirklich die vielfältigsten Ideen, die, also dieses Hello Heaven, das kenne ich auch, und verschiedene andere Dinge, die man noch anwenden kann. Bei mir ist mal noch so ein bisschen der Schwerpunkt, da geht es immer noch so ein bisschen auch darauf, wo kommt das her? Was sind die Ursachen? Sozusagen auf dieses Verständnis zu gehen und eben auch zu gucken, wie kann man das dem Jugendlichen oder dem Kind eben klar machen im Gespräch, wie können wir daran arbeiten? Das ist dann für mich immer noch so eine ganz wichtige Geschichte, also so generell in meiner Arbeit sozusagen, dass ich mal gucke, wo kommt das her, warum macht er das? Ja, warum ist der so? Ja, und dass man, sagen wir mal, auch für die Fachkräfte ist das wichtig zu wissen, einfach ja, eben es wirklich nicht persönlich zu nehmen, weil das sagt sich immer so leicht. Ja, ich weiß ja, dass ich nicht gemeint bin, aber fühlen kann ich es nicht. Meistens fühle ich mich doch betroffen. Und da gehört eben auch immer dazu, warum macht ihr das? Ja, dass man dann darüber immer noch ganz viel erstmal so Ideen sammelt, das Verhalten erstmal analysiert, wo kommt es her, warum. Also jeder hat einen guten Grund, sich so zu verhalten. Und das
Aber
ist.
meinst du, dass es für die Person, die dich triggert aufgrund des eigenen Narzissmus-Triggers, ist es der Person in dem Moment wichtig zu wissen, wo das herkommt, oder ist es für
Nee.
dich wichtiger?
Na, wichtiger ist erstmal, dass ich die Situation kläre, ne, ganz klar. Na, das ist schon ganz wichtig. Und trotzdem ist sozusagen, wenn ich eine Situation kläre, für mich auch wichtig zu wissen, warum macht er das? Ja, also wenn ich das Gefühl habe, der macht das, weil er mich ärgern will, dann bin ich, habe ich ganz andere Handlungsstränge. Na, dann gehe ich sozusagen in die Sanktion, dann gehe ich in die Strafe. Wenn ich aber weiß, okay, der macht das, weil, ne? Dann habe ich das zum Beispiel, weil er, ja, weil ihm irgendetwas fehlt sozusagen in seiner Entwicklung oder wie auch immer. Und dann, wenn ich das dann weiß, kann ich ihm da Angebote machen. Das sind ganz andere Angebote, oftmals sehr speziell, also wirklich dann auch individuell, ne? Wo man eben gucken muss auf das einzelne Kind. Wenn der, und wir reden jetzt von verhaltensauffälligen, ne, Kindern. Also ich muss das jetzt nicht permanent bei jedem machen, wo es funktioniert sowieso nicht. Aber bei verhaltensauffälligen finde ich das einen ganz wichtigen Aspekt. Ne? Ansonsten ja, gibt es viele Möglichkeiten, wie man damit umgeht, ne, sozusagen.
Also
Da
da
können wir
ergänzt.
sicher auch noch mal einen Podcast drüber machen, ne? Also da gibt es viele Methoden, auch in der Schemapädagogik sowieso, ne?
Absolut, ja. Ergänzend dazu habe ich mir ebenfalls angewöhnt, die schwierigen Kinder und Jugendlichen, die Verhaltensoriginellen, die Kreativen, wie sie auch immer heutzutage benannt werden, mir am Anfang des Tages, am Anfang der Zusammenarbeit immer die Zeit zu nehmen, mich demjenigen rückzumelden. Hör mal, ganz simpel, du hast am Wochenende gespielt. Ich muss meine Hobbys wissen von meinen schwierigen Jugendlichen. Hast du am Wochenende gespielt? Hast du ein Tor geschossen? Er wird es mir im Laufe des Unterrichts sowieso rückmelden. Und ich kann schon von vornherein einen Konflikt vermeiden, indem ich ihn aktiv bei der Begrüßung mit einbeziehe. Kai-Uwe, wie hast du gespielt? Daumen hoch. Wie war's? Hast du ein Tor geschossen? Wenn nicht, Kopf hoch. Ja, das nächste Mal wird es besser. Bei Cheyenne, ja, wenn die eine neue Handtasche hat oder beim Friseur war oder sich die Wimpern nach vorne gekämmt hat, ich muss es zulassen, dass ich es sehe. Ja, und das war auch, ist auch, ich stehe doch nicht in über jemandem. Ich muss doch auf Augenhöhe gehen, um eine Beziehung aufzubauen. Na, und das
Das
habe
ist
ich mir
es.
angewöhnt, das mache ich jeden Tag. Und der dritte ganz, ganz wichtige Punkt meinerseits ist, Leute, bleibt klar. Die innere Haltung ist wichtig. Wenn ihr der Auffassung seid, ja heißt ja und nein heißt nein, dann gilt das auch in Konfliktsituationen. Und ich muss manchmal so schmunzeln, wenn die Leute sagen, ich höre das ganz, ganz oft, ich diskutiere gar nicht mit ihnen. Und dann sagt das Gegenüber, irgendeine weitere Bemerkung und dann geht derjenige schon wieder drauf ein. Und schon ist man in der Diskussion drin. Also ja heißt ja und nein heißt nein. Wenn ich sage, ich diskutiere nicht, dann diskutiere ich nicht. Und wenn ich diese Klarheit habe, habe ich keine Konflikte. Beziehungsweise ganz, ganz wenige noch. Markus, diese Geschichte, denke ich mal, kennst du aus deiner eigenen Berufsschule ja ebenfalls, wenn die Handtasche neu ist, wenn die Jacke neu ist, wenn die Damen beim Friseur waren, wenn Kai-Uwe im Fitnessstudio ist. Ich denke mal, das begegnet dir doch auch tagtäglich, oder?
Ja, es steht und fällt alles, wie ihr schon gesagt habt, ein Stück weit mit der Aufmerksamkeit. Mir muss es auffallen. Ich muss halt schon voll da sein, vor allem zu Beginn der Zusammenarbeit. Wenn ich am Anfang, glaube ich, es schaffe, die Weichen auf der Beziehungsebene zu stellen und Dinge auf die Sachebene zu hieven, hilft es meinem Gegenüber und mir, Klarheit zu erschaffen auf der Beziehungsebene, was geht und was nicht geht. Und ich finde es ganz spannend, habt ihr jetzt schon ganz viele Methoden genannt. André, du hast mir eigentlich schon drei Stück geklaut, die ich jetzt noch selber noch sagen wollte. Deswegen ja, bin ich, find ich gut. Ja. Und ich finde, für unseren ersten Move waren das jetzt schon ein paar gute Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und angesichts der fortgeschrittenen Zeit bleibt noch ein kurzes Blitzlicht von eurer Seite. Was ist euch jetzt hängen geblieben im Bezug auf unser Hauptthema, was würdet ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch, also kurz zusammengefasst, mitgeben im Umgang mit Kindern, mit Jugendlichen, mit narzisstischen Tendenzen? Martina, fang du mal an.
Ja, also da würde ich auf jeden Fall mitgeben wollen, dass die Beziehungsarbeit das A und O ist und dass, wie gesagt, wirklich am Anfang schon sofort gesehen wird, wie kann ich mit diesem Kind, mit diesem narzisstischen Kind in Beziehung treten, was kann ich tun? Und da gibt es ja in der Schemapädagogik ja auch etliche Angebote, wie man das macht. Und einige haben wir heute schon genannt. Expertenrolle zum Beispiel. Das ist ein ganz großer Favorit. Da können wir auch nochmal drüber reden. Das finde ich zum Beispiel ein super Angebot. Also wichtig ist, Beziehung sofort aufnehmen und wirklich auch aktiv suchen. Also wirklich selber gucken, wie kann ich welche Situation schaffen, um in Beziehung zu treten mit diesem Schüler. Und dann kann ich arbeiten. Dann kann ich sozusagen, dann fallen mir auch Interventionen ein. Wichtig ist, zuerst an der Beziehung zu arbeiten. Von
Und
Anfang
das Schöne ist, das ist ein guter Tipp. Und das
an.
Schöne ist ja, dass selbstbewusste bis narzisstisch strukturierte Jugendliche ja von sich aus quasi
Die wollen andocken.
aktiv in Erscheinung treten und damit können wir ja arbeiten. Und dass du
Genau.
sagst, direkt an der Beziehung arbeiten, finde ich gut. André, wie sieht es bei dir aus?
Ich kann eigentlich nur den Tipp geben, entspannt euch, lächelt mehr, ja, bleibt klar. Ihr müsst niemand etwas beweisen. Ja heißt ja und nein heißt nein. Das ist meine feste Überzeugung und rollt eure Zündschnur etwas weiter aus. Dann macht das viel, viel mehr Freude und Spaß.
Ein schöner Punkt. Da würde ich mitgehen und noch ergänzen, hievt alles, was euch unangenehm ist, auf die Sachebene. Und dann die Klarheit, André, wie du gerade gesagt hast, das geht jetzt nicht. Vielleicht auch die Strategie aufdecken, du möchtest jetzt Punkt, 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 sehen, wie ich reagiere und so weiter. Wir reden dann später nochmal drüber. Du kannst dich jetzt entscheiden, willst du weiterspielen oder lässt es bleiben? Und also in vielen Fällen ist dann auch das Spiel schon vorbei. Gut, wir belassen es jetzt an dieser Stelle bei den ersten Tipps und würde sagen, vielen Dank an euch beide für heute
Danke dir,
Abend.
Markus.
Und wir
Danke
sehen
auch.
uns. Ich
Genau.
freue mich
Bis
auf
nächstes Mal.
nächste Woche. Macht's gut.
Alles klar,
Ciao.
bis dann. Tschüss.
Ciao. Macht's gut.
Habt euch wohl.
Ciao.